Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer und das sind unsere Themen. Abgedreht, Paul Thomas Andersons neuer Film One Battle After Another kommt ins Kino. Ausgeklammert, wie Wolfram Weimers Gedenkstättenkonzept mit dem Thema Kolonialismus umgeht. Und ausgehalten, ein Gespräch zur Lage der freien darstellenden Künste zum Bundestreffen 2025. Paul Thomas Anderson galt als eine Art Kino-Wunderkind, nicht nur, weil er schon mit 13 Jahren mit Videofilmen experimentierte oder nie eine Filmhochschule besucht hat. Seine frühen Werke Boogie Nights, Magnolia, Punch Drunk Love oder There Will Be Blood brachten die Kritik ins Schwärmen, wegen ihrer vielschichtigen Erzählweise und ihrer exzentrischen Stories. Boogie Nights über einen Pornodarsteller erhielt 3 Oscar-Nominierungen und war der Karrierestart für Mark Wahlberg und Julianne Moore. Anderson liebt komplexe Stoffe. Jetzt adaptiert er schon zum 2. Mal einen Thomas Pynchon-Roman nach Inherent Vice, jetzt Vineland aus dem Jahr 1990. Im Trailer klingt das so.
This is Bob Ferguson.
I was a part of the French 75.
Maybe you should have studied the rebellion text a little harder.
I need to find my daughter.
Well, then call us back when you have the time.
You know what freedom is?
What?
No fear.
Go. God damn it! Viva la revolution!
Um ganz schön viel Angst geht es in One Battle After Another und diese Kämpfe liefern sich ein Ex-Revolutionär und ein Ex-Colonel der skrupellosen United States Immigration and Customs Enforcement, kurz ICE. Wir dröseln das auf mit unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus. Ein Film über politische Gegner, über Extremisten ihrer eigenen Sache. Was ist das für eine Geschichte?
Eine wilde Geschichte, das hat man eben schon ein bisschen gehört. Der Film beginnt mit dem Überfall einer linksextremen Gruppe auf ein Lager, eben diese Einwanderungsbehörde ICE oder ICE, die an der mexikanischen Grenze eben Migranten und Migrantinnen interniert und während dieser Befreiungsaktion zwingt, in Anführungszeichen, eine schwarze Widerstandskämpferin oder Terroristin mit dem tollen Namen Perfidia, die zwingt einen Colonel, eben diesen Colonel, mit vorgehaltener Pistole zu einer Erektion. So ist das. Und diese Terroristin beginnt dann eine SM-Affäre mit diesem rassistischen Soldaten, gespielt von Sean Penn. Und zugleich ist sie eben mit Bob, dem Bombenbauer dieser Gruppe, zusammen. Der wird gespielt von Leonardo DiCaprio. Mit dem hat sie auch eine Tochter zusammen. Und es gibt dann einen wilden Zeitsprung von 16 Jahren. Bob lebt schon jetzt im Untergrund, im amerikanischen Hinterland, mit seiner inzwischen Teenie-Tochter zusammen. Deren Mutter ist schon lange verschwunden. Und der martialisch auftretende Colonel, die Sean Penn-Figur, die versucht nun, diese Tochter aufzuspüren. Er versucht nämlich, Mitglied in einem rassistischen Geheimbund zu werden. Und deshalb muss er eben seine frühere Verbindung zu einer schwarzen, zu dieser schwarzen Frau verwischen. Das ist die wilde Handlung.
Also Leonardo DiCaprio und Sean Penn als Antipoden. Im Trailer geben sie alles und auch sehr lustig. Was sind das für Typen? Wie sieht das schauspielerisch aus?
Also beide Figuren sind wirklich komödienhaft überzeichnet. Also DiCaprio als Bob, Deckname Ghetto Pat, der lümmelt zu Beginn auf seiner Couch, schaut sich Klassiker des Revolutionskinos an, Viva la Revolution, und er kifft und säuft. Aber dann muss er sich eben von seiner Couch erheben, weil er seine Tochter vor diesem entfesselten Colonel, diesem Rassisten, beschützen muss. Und Vater und Tochter begeben sich eben auf die Flucht. Und das ist nicht so ganz so einfach, weil DiCaprios Figur durch Kiffen und Saufen nicht mehr in Form ist. Also er trägt so einen versifften Mantel, der aussieht wie ein Schlafsack. Er stolpert, er versucht vergeblich, sein Geheimtelefon aufzuladen.
Hat die Codewörter vergessen?
Hat er vergessen, die kriegt er eben nicht mehr zusammen, hat man eben auch in dem Trailer gehört. Ja, wir brauchen das Codewort, und er hat sich eben die Birne oder den Geist aus der Birne gekifft. Mhm. Und Sean Penn hingegen, der spielt das Gegenteil, eben diese soldatische Figur mit aufgepumpten Bizeps und rasiertem Schädel. Der Name Lockjaw ist sozusagen zusammengekniffene Kiefer, ist sozusagen Programm. Und diese Figuren werden jetzt von Paul Thomas Anderson in eine einzige lange Verfolgungsjagd, sozusagen in einen Windkanal aus Action hineingerissen.
Die Analogien zu heute sind nicht zu übersehen. In den vergangenen Monaten ist die US-Einwanderungsbehörde ICE ja massiv gegen Migranten vorgegangen. Hat das Buch oder das Drehbuch da was vorausgeahnt?
Ja, das ist eigentlich das Tollste an diesem Film, weil zum einen ist der Film pures Kino. Also gedreht auf 35 mm in aufwendigem, teuren Breitbandformat Vista Vision. Es gibt am Ende eine lange Verfolgungsjagd in der amerikanischen Wüste. Da kocht der Asphalt, da flimmert die Hitze und Karosserien prallen in der schweren Materialität aufeinander. Ich habe lange nicht mehr meine Magengrube so im Kino gespürt. Mhm. Übrigens auch wegen der fantastischen Filmmusik. Und zugleich eben, genau wie Sie sagen, fliegt einem die amerikanische Gegenwart und Wirklichkeit um die Ohren, denn die Einheiten dieser Einwanderungsbehörde, ICE, die durchsuchen eine Chicken Wing Fabrik nach Migranten, eine ganze Kleinstadt wird von Soldaten durchkämmt, um Einwanderer festzusetzen, aber in Wahrheit geht's natürlich darum, ja, den flüchtigen Terroristen DiCaprio und seine Tochter zu finden.
Was ist der Film nun aber eigentlich? Ist es eine Komödie, ein Actionfilm oder eine politische Satire?
Also ich meine, natürlich gibt es in jeder Komödie einen ernsten Kern und Satire, wissen wir, kann alles und Action sowieso. Und also mein einziges Problem, ich finde, das funktioniert alles wunderbar mit diesem Film, besteht darin, dass er in seinem drängenden Rhythmus die Verfolgungsjagd so voranstürmt und seine interessanten Nebenschauplätze, die Stationen der Flucht von DiCaprios Vater und seiner Tochter, dass er die immer so schnell wieder verlässt. Zum Beispiel hätte ich unglaublich gern erfahren, was eigentlich im Kloster der Marihuana anbauenden Nonnen vor sich geht. Aber das wird wahrscheinlich ein Geheimnis dieses Films bleiben.
Katja Nikodemus, vielen Dank über den Film von Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, ab heute im Kino. Seit gestern wird über das Gedenkstättenkonzept von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer debattiert, das offiziell noch gar nicht bekannt ist. Erst im November soll es im Kabinett beschlossen und dann im Parlament diskutiert werden. Heute schon lautet der Vorwurf, das Gedenken an den deutschen Kolonialismus, dem Weimers Vorgängerin Claudia Roth von den Grünen erstmals ein deutliches Gewicht beigemessen hat, kommt darin überhaupt nicht mehr vor. Mein Kollege Jörg Henschel vom Feuilleton der Süddeutschen Zeitung hat das Gedenkstättenkonzept schon durchgearbeitet. Ich habe ihn gefragt, was denn der Kern des Entwurfs von Weimer ist.
Der Kern ist im Prinzip das zu machen, was man bisher auch gemacht hat, nämlich des Nationalsozialismus und des DDR-Unrechts zu gedenken. Und dieser Versuch von Claudia Roth, den Kolonialismus jetzt zusätzlich noch aufzunehmen, der wird jetzt eben wieder zurückgedreht. Also der Kolonialismus kommt nicht vor. Es wird auch nicht gesagt, soll irgendwie in einem anderen Bereich behandelt werden.
Ja, da kann ich vielleicht helfen. Weimer begründet das Ausklammern dieser Kolonialgeschichte immer mit zwei Argumenten, heute auch wieder zu lesen in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Er möchte einerseits die Singularität des Holocaust unterstreichen, statt sie anzufechten oder zu relativieren, und die Erinnerung an die zwei Diktaturen auf deutschem Boden, und das SED-Regime nennt er da gern in einem Atemzug mit dem Nationalsozialismus, soll nicht überfrachtet werden. Heißt ja auch konkret, er nimmt den Gedenkstätten die Angst, weniger Geld zu bekommen. Das war ja der große Aufschrei nach dem Rot-Konzept.
Das stimmt und tatsächlich spielte das bei dem Aufschrei eine große Rolle, aber das war ja das ursprüngliche Konzept von Claudia Roth und es gab ja dann nach diesem Aufschrei einen neuen Anlauf, wo sich einschlägige Historiker und auch Kolonialforscher nochmal getroffen haben und auf dieses letzte Gedenkstättenkonzept, was dann erst im vergangenen Herbst fertig war, darauf hätten sich dann auch alle einigen können, nur kam das eben wegen dem Ende der Ampelregierung nicht mehr zum Zuge. Aber es gab am Ende sozusagen einen Entwurf, der alle Seiten befriedet hätte, in dem der Kolonialismus vorkommt, aber eben nicht mehr vielleicht dieses Gewicht hatte, das er in dem ursprünglichen Entwurf von Claudia Roth hatte.
Wenn wir nochmal zum Kolonialismus zurückkehren, im Koalitionsvertrag steht ja, dass dessen Aufarbeitung intensiviert wird. Weimer ist dafür, er ist auch für die Rückgabe aller geraubten Kunstwerke. Er möchte aber eben einen kategorialen Unterschied machen und verweist darauf, dass es einen Gedenkort an die deutschen Kolonialverbrechen ja noch gar nicht gibt. Ich würde jetzt daraus schließen, vielleicht im Gegensatz zu Ihnen, dass er sich noch auf andere Weise um das Thema kümmern will, nicht aber, wie Kritiker jetzt sagen, dass das ganze Thema damit als irrelevant erklärt wird. Was denken Sie?
Ich habe ihn auch danach gefragt und ich habe auch diese Auskunft bekommen von Weimers Sprecher. Ich halte das für so ein bisschen sophistisch. Also einerseits sagt man, wir können den Kolonialismus in das Gedenkstättenkonzept nicht hineinschreiben, weil es ja noch gar keine Gedenkstätte gibt. Und dann sagt man aber, die Aufarbeitung des Kolonialismus ist aber ganz wichtig und sie soll irgendwie anders erfolgen. Also das leuchtet mir nicht ganz ein. Und was das noch zusätzlich unglaubwürdig erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass in dem Haushaltsentwurf für 2026 die Ausgaben des Bundes für die Aufarbeitung des Kolonialismus nochmal erheblich zusammengestrichen werden. Also 2023 waren dafür noch 6 Millionen Euro zur Verfügung. Im aktuellen Jahr sind es noch 2 Millionen. Und in dem Haushaltsentwurf für das kommende Jahr, also den Weimar jetzt verantwortet, sind es nur noch 500.000 Euro. Das heißt, ich sehe nicht so richtig, wo dann die Aufarbeitung des Kolonialismus überhaupt stattfinden soll. Also ein Gedenkort, den Claudia Roth ja schaffen wollte, den gibt es nicht, will man auch nicht schaffen. Und das Gedenken an anderen Orten wird eben auch nicht gefördert, sondern erheblich zusammengestrichen.
Die Debatte um den Kolonialismus hat ja nun eine längere Vorgeschichte, die gerade in den vergangenen Jahren deutlich intensiver wurde. Auf Seiten der Wissenschaft zum Beispiel. Was bedeutet es, wenn Weimar dies alles so wenig zur Kenntnis nimmt?
Naja, im Prinzip bedeutet das, also was jetzt die Wissenschaft angeht, letztlich, dass dieses Gedenkstättenkonzept sich quasi ablöst vom Stand der historischen Forschung. Also es ist in den letzten 20 Jahren, wie Sie richtig sagen, sehr viel passiert in diesem Bereich. Und man sagt jetzt einfach, das ist aber für unser Gedenken nicht relevant. Das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Und das andere ist, dass man natürlich viele auch vor den Kopf stößt außerhalb der Wissenschaft. Also zum Beispiel Leute, die nicht aus Deutschland kommen oder deren Familie nicht aus Deutschland kommen, Aktivisten, schwarze Personen, die in Deutschland leben. Für die alle war dieses Thema ja ein ganz wichtiges Signal. Es bedeutete, dass Deutschland sich nicht nur mit diesen beiden Themen beschäftigt, sondern auch mit Themen, die vielleicht näher an ihrer Wirklichkeit oder an ihren Familiengeschichten sind. Es ist doch, sagen wir mal, die Anerkennung, da gibt es auch noch etwas, was zu tun hat mit Rassismus, was zu tun hat mit dem Blick auf Leute mit dunklerer Haut, was zu tun hat mit Leuten, die selber Fluchtgeschichten haben, aber andere Fluchtgeschichten als die Fluchtgeschichten der Deutschen etc. Also deren Welt anzuerkennen, auch das ist Teil dieser Kolonialismusaufarbeitung.
Jörg Henschel war das zum Gedenkstättenkonzept von Kulturstaatsminister Wolfram Weimar, in dem ein Ansatz zum Gedenken an den Kolonialismus fehlt. The show must go on, heißt es im Theater eigentlich immer, egal ob eine Schauspielerin sich den Fuß gebrochen hat, die Technik ausfällt oder Corona die gesamte Bühnenwelt lahmlegt. Heute aber zeigt sich die ganze Welt in der Krise, die Gelder für die Kultur in Deutschland werden gekürzt und die Kunstfreiheit selbst ist mancherorts wirklich in Gefahr. Heute Nachmittag hat in Berlin das Bundestreffen der freien darstellenden Künste begonnen, ein Forum zur Selbstorganisation und Selbstvergewisserung der freien Szene. Der Titel »The Show Must Go On« ist mit einem dicken Fragezeichen und einem Ausrufezeichen versehen. Mit dem Geschäftsführer des Fonds Darstellende Künste, Holger Bergmann, habe ich vorab gesprochen, weil derzeit ja nicht die Show, sondern noch sehr viel mehr in Frage steht. Wie bewertet er die derzeitige Lage?
Ja, Sie haben das Szenario schon sehr gut eingeleitet. Tatsächlich ist die Lage so, dass wir, glaube ich, als eine bestimmte Kunstform, die sehr stark an der gesellschaftlichen Realität, an der Transformation, an der Nähe zum Menschen arbeitet, die freien darstellenden Künste, feststellen müssen, dass sich doch einige unserer Visionen und Erwartungen ganz anders entwickelt haben, als wir sie in den Künsten versucht haben, als gesellschaftliche Entwürfe darzulegen.
Was meinen Sie damit?
Ich meine damit, dass wir sehen, dass wir eine wachsende Anzahl von konservativen bis rechtsautoritären Mehrheiten um uns herum haben und dass Aushandlungsprozesse, die eigentlich ein Kernstück der freien darstellenden Künste waren, zwischen verschiedenen Kunstformen, zwischen verschiedenen Formaten zu vermitteln und die Fragen zu stellen, die hinter dem klassischen Kanon stehen, sie in die Gegenwart zu überführen, dass all diese Dinge mittlerweile sehr schnell in gesellschaftlicher Zuspitzung und sozusagen Polarisierung enden.
Wo die freien darstellenden Künste ja manchmal auch mitgemacht haben, oder?
Ja, ich glaube, dass es tatsächlich auch ein Teil ist, diese Selbstreflexion durchzuführen. Dafür laden wir in dieses Bundestreffen, das jetzt stattfindet, ein, um auch in geschlossenen Workshops, zum Beispiel auf Einladung von Heinrich Horwitz mit 40 Künstlerinnen der Szene, regional vertreten, bundesweite Künstlerinnen, zu überlegen, was hindert uns eigentlich gerade am meisten an der Arbeit oder auch mit dem auf die Bühne zu gehen, von dem wir immer reden, was wir eigentlich machen wollen. Also ein bisschen zu fragen, wo sind die Blockaden denn tatsächlich in dieser Zeit? Genauso arbeiten wir auf Einladung vom Bündnis internationaler Produktionshäuser mit einer Vielzahl von Vertretungen der Festivalleitungen und der Hausleitungen für freie Produktionsorte, Gastspielorte in den Regionen, aber auch in den Großstädten, die dort zusammenkommen, um ebenfalls die Fragen zu reflektieren. Wo hat unsere Arbeit uns bisher hingeführt? Wie sieht das aus? Muss man auch bei einigen ein Fragezeichen machen und bei einigen ein noch größeres Ausrufezeichen,
ich möchte das wir gerne, gemacht haben. Ja? Ich möchte gerne das Stichwort Kulturkämpfe tatsächlich nochmal aufgreifen. Das Theater selbst, die freien Gruppen auch, stehen mit anderen Künsten ja auch im Fokus des Vorwurfs, durch die ständige Vertretung der Partikularinteressen von Minderheiten nicht wenig zur Ideologisierung oder Spaltung der Gesellschaft beizutragen. Also Theater oder Kunst für alle kann man ja immer so oder so interpretieren.
Genau. Und wir haben eine Zeit gehabt, in der die konservative oder auch bürgerliche Mitte tatsächlich genau nach diesen Besonderheiten ihre Lebenssituation eher gegiert hat, wo es klar war, wir brauchen, um eine demokratische, plurale Gesellschaft und das plurale Versprechen des Grundgesetzes umzusetzen, müssen wir wissen, wer mit uns zusammen in der gleichen Zeit und in dem gleichen Raum lebt. Und das war eine Phase, die man wirklich erlebt hat als eine Phase, in der das Freie die anderen Wege bereichert haben, ein Wachsen innerhalb einer Mitte, die sich auch daran bereichert hat, dass es minoritäre Positionen gab, die plötzlich ein anderes Licht auf Gesellschaft geworfen haben. Mhm. Da hat sich jetzt in der letzten Zeit, und das ist genau Ihre Frage, eine Zuspitzung ergeben, die sozusagen mit Vorwürfen einhergeht, nämlich mit dem Vorwurf, dass das für alle gelten soll. Aber ich habe selten in künstlerischen Arbeiten, bei aktionistischen oder politischen Positionen ist das anders, in künstlerischen Arbeiten gesehen, dass hier ein Alleinvertretungsanspruch auf Wahrheit erhoben wird. Weil das ist ein Wesen der Kunst, sozusagen auch zu vermitteln, dass es mehrere Sichtweisen auf das Gleiche gibt. Das Theater ist sozusagen der Spezialist für die Sachen, die nicht zwischen Gut und Böse so rein unterscheiden, sondern die alle Formen und alle Grautöne dazwischen kennen.
Sie fragen auf diesem Bundestreffen also auch, wie die Räume für diese freie Kunst bewahrt, verteidigt und vor allem auch zukunftsfähig gestaltet werden können. Was braucht es dafür denn? Haben Sie konkrete Vorschläge?
Ja, ich glaube, das ganz Wesentliche ist, dass wir einen Konsens darüber haben, dass die Kunstfreiheit minoritäre Positionen mit einschließt. Dass es darüber einen Konsens gibt und kein Kulturkampf geführt wird. Dass man gendern darf, aber eben nicht muss. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Prinzip, auf dem auch unsere plurale Gesellschaft aufbaut. Dass dieses Versprechen gehalten wird, weil wir wissen alle, wie es in den 20er Jahren große Debatten über die berühmten Künstler der 20er Jahre gab, auch im konservativen Spektrum, ob das denn noch Kunst sei. Wir wissen, dass das als Folie wunderbar funktioniert hat für die Nationalsozialisten, bestimmte KünstlerInnen dann zu verbannen. Und da wir in so gefährlichen Zeiten sind, wo man nicht weiß, ob diese Demokratie tatsächlich nicht auch fragil ist, deshalb ist es so wichtig, diesen Konsens herzustellen und bei der Kunstfreiheit auch dahin zu schauen, wo sich Positionen bewegen, die vielleicht Themen aufgreifen, die gerade eher als Randthemen oder die man auch einfach verunglimpfen könnte. Ja.
Jetzt kommen wir zu den Mühen der Ebenen und da geht es immer ums Geld. Sie haben mit dem Fonds Darstellende Künste ja selbst die Schockwellen der Kulturkürzungen erlebt. Was ist jetzt gerade aktuell der Stand?
Der Stand ist tatsächlich, dass es eine positive Bewegung gibt, jetzt schon im 25er-Haushalt. Das kann ich Ihnen auch kurz skizzieren, indem wir tatsächlich wieder annähernd an die Position für 24 heranrücken, was die Zuwendungshöhen angeht, so dass wir sehen, dass hier durchaus von den Regierungsparteien dieses Wesen der Kunst gesehen wird und diese Kräfte, die freien darstellenden Künste, diese sicherzustellen, diese zu stabilisieren, wie es im Koalitionsvertrag heißt. Das ist aber nicht nur eine einseitige Bewegung, sondern auch intern gibt es Bemühungen, gemeinsamer vorzugehen, systematischer vorzugehen, was Förderungen angeht und auch nach neuen Synergien und Zusammenwirken zu suchen. Und in diesem ganzen Kontext steht das Bundesforum, in dem wir tatsächlich nicht nur nach außen Forderungen stellen, sondern auch schauen, was sind die eigenen Spielräume, weil das macht das Freie aus, dass wir eigene Spielräume setzen können und eigene neue Visionen, Ästhetiken, Fortentwicklungen auch vorantreiben können, ohne immer direkt in Apparate, in Institutionen oder in den Verhältnissen zu denken, die es gerade gibt, sondern diese neu zu denken.
Holger Bergmann, Geschäftsführer des Fonds Darstellende Künste, über das Bundestreffen der freien darstellenden Künste in Berlin, das zur Stunde begonnen hat. Der Bundesverband RIAS zur Recherche von antisemitischen Vorfällen meldet heute einen weiteren Fall von antisemitischem Boykott. Mehr dazu in den Kulturmeldungen von Nicole Stricker.
Ja, so habe eine Münchner Firma für Tontechnik dem israelischen Kfar Vradim Orchester Equipment für einen Auftritt in Deutschland verweigert. Zur Begründung verwies die Firma auf den, Zitat, Wahnsinn in Gaza und forderte das Orchester auf, sich zur dortigen Situation zu positionieren. Der Bundesverband RIAS wies derartige Gesinnungstests für israelische Künstler scharf zurück. Wir bleiben beim Thema. Im Anschluss an die Vorführung des Dokudramas The Voice of Hind Rajab beim Filmfestival San Sebastian haben Tausende gegen das militärische Vorgehen Israels protestiert. Der Film erzählt vom Tod eines palästinensischen Mädchens im Gazastreifen. Auch der Kulturminister Ernest Urtasun und der Direktor des Filmfestivals, José Luis Rebordinos, waren unter den Demonstranten, die auf Plakaten und mit Parolen Israel Völkermord vorwarfen und einen Boykott des Landes forderten. Der Bärenberg Verlag wird nach 22 Jahren im März 2026 seine Geschäftstätigkeit einstellen. Der Verlag wurde dreimal mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet für sein sorgsam ausgewähltes Programm und seine exquisit gestalteten Bücher. Aber die, so sagt Verlagschef Heinrich von Bärenberg in Deutschlandfunk Kultur, seien eben auch immer teurer geworden.
Also ein ganz wichtiger Punkt war, dass wir zum Schluss immer wieder festgestellt haben, ohne einen mehr oder weniger gut verkäuflichen oder zwei gut verkäufliche Titel im Programm, müssen wir immer wieder zuschießen. Das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache, fand ich.
Ja, regelmäßig hätten etwa die Bücher von Autorin Christine Wunicke die Verlagsbilanz ausgeglichen, ergänzt von Bärenberg. Wunickes Roman Wachs steht in diesem Jahr auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Sollte er gewinnen, gäbe es die bizarre Situation, dass ein Verlag ausgerechnet mit seinem wohl größten Bucherfolg kapituliert. Der Filmemacher Hartmut Bitomski ist tot. Mehr als 40 Filme umfasst sein Oeuvre. Bekannt wurde er in den 1960er Jahren mit ästhetisch eigenwilligen essayistischen Dokumentationen. Damals realisierte er gemeinsam mit Harun Farocki zwei Filme über die Wirtschaftsphilosophie von Karl Marx. 1987 bekam er den Adolf-Grimme-Preis für seinen Film Reichsautobahn, ein Teil seiner Trilogie Deutschlandbilder. Er selbst sagte einmal über die Aufhebung von Genregrenzen:
Die Trennung zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm halte ich sowieso für künstlich. Und sagen, wenn Film und Filmemacher mutig genug sind, beides ineinander, miteinander zu verschmelzen, ineinander zu packen, denke ich, ist das der richtige Weg.
Von 2006 bis 2009 war er Direktor der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Jetzt ist Hartmut Bitomski mit 83 Jahren gestorben. Die berühmte St. Patrick's-Kathedrale in New York hat ein mehr als 6 Meter großes Wandbild aufgehängt, das verschiedene Einwanderungsszenen zeigt, als monumentales Zeichen des Protests gegen die Einwanderungspolitik der Trump-Regierung. Und nach 5 Jahren wird am Wochenende die 2020 in Brand gesteckte spätgotische Kathedrale von Nantes wieder eröffnet. Das Großfeuer hatte nur 15 Monate nach Notre-Dame Frankreich erneut in Schock versetzt. Jetzt, 10 Monate später als Paris, sind Teile der bretonischen Kathedrale wieder zugänglich. Bis die Restaurierung der Kathedrale ganz abgeschlossen ist, wird es allerdings noch weitere 3 Jahre dauern.
Danke, Nicole Strecker. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und die Information am Abend und darin unter anderem neue Drohnenvorfälle in Dänemark und KI-Dubel zum Avatar von Kulturstaatsminister Weimar. Hier am Mikrofon war Karin Fischer.